NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich. Philosophie und Tanz. Die gedankenschweren Köpfe auf der einen, die leichtfüßigen Körper auf der anderen Seite scheinen auf den ersten Blick nicht viel miteinander gemeinsam zu haben. Aber eben nur auf den ersten Blick. Das beweist eine neue Essaysammlung, Philosophie des Tanzens, mit Beiträgen von ganz unterschiedlichen AutorInnen. Es geht um Tango und Hip-Hop, um Solotanz, Paartanz, kollektives Arbeiten, um Unterwassertänze und Clubnächte. Mit herausgegeben hat den Band Ursina Tossi, Künstlerin, Choreografin, Tänzerin, jetzt bei mir im Studio hier in Hamburg am Roten Baum. Hallo Ursina Tossi.
Hallo.
Also, als allererstes würde mich interessieren, was Sie, und Sie haben das Buch ja gemeinsam herausgegeben mit dem Autor Maximilian Probst, was hat Sie dazu bewogen, dieses Buchprojekt zu machen? Warum wollten Sie die philosophischen Gedankenpirouetten mit den tänzerischen Drehungen der Körper zusammendenken?
Ich denke, dass die Idee dazu vor ungefähr 2, 2,5 Jahren entstanden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Max und ich kennen uns schon lange und kennen uns über den Tanz. Und der Austausch bestand eigentlich immer im Austausch über Tanz, über Bewegungen, über Stücke, die wir gesehen haben oder eben den Besuch meiner Stücke und Resonanz, die ich von Max bekommen habe. Und zeitgleich haben wir, glaube ich, auch eine gemeinsame Geschichte mit der Philosophie. Ich habe Philosophie studiert und dann abgebrochen zugunsten des Tanzes. Und Max hat seine eigene Geschichte zur Philosophie. Dann kam die Idee auf, das gemeinsam in ein Buch zu denken. Das war im Prinzip sein Vorschlag und auch seine Einladung. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen darüber, was die Gemeinsamkeiten von Tanz und Philosophie sind. Vielleicht ist es die Bewegung, die Denkbewegung und die Tanzbewegung, die sich dann als erstes da zusammengefunden haben. Und dann kam aber sehr schnell auch eine Kritik, bei mir zumindest, auf an der Philosophie, die den Tanz eben häufig zur Metapher macht, aus meiner Sicht. Und daran hat sich dann die Idee zusammengewebt, ein Buch dazu zu machen zusammen.
Sie schreiben ja selbst im Buch, in der Einleitung ist das, glaube ich, dass die Welt des Tanzens ja sehr vielfältig ist und deswegen eine universelle, eine eindeutige Philosophie des Tanzens nicht erzählt werden kann, dass Sie das auch nicht wollen. Was war stattdessen Ihr Angang an das Thema?
Das Konzept des Buches, darüber kann ich, glaube ich, gut sprechen, war Tanz eben nicht über verschiedene Tanzrichtungen zu erschließen, sondern sich zu fragen, was gibt es für Räume? In welchen Räumen wird getanzt? Sind das private Räume wie die Küche oder sind das Räume, Theaterräume, Probenräume? Sind das Galerien und Museen? Sind das Clubräume? Also wo sind eigentlich die Orte, an denen Tanz stattfindet, um wenigstens annähernd so einer Vielfältigkeit wie dem Tanzphänomen gerecht zu werden?
Ihr Mitherausgeber Maximilian Probst, der ist ja, was das Tanzen angeht, anscheinend Profi im Schauen, also wenn Sie sich darüber viel austauschen. Aber er hat ja, glaube ich, nach seiner jugendlichen Tanzkurskarriere erstmal eine längere Pause gemacht und jetzt nochmal als erwachsener Mann mit dem Balletttanzen angefangen, ja, genau. Und erzählt davon. Und so ist das ja auch mit den anderen AutorInnen. Das sind ja teilweise Tanzlaien, teilweise Tanzprofis. Wie sind Sie da rangegangen? Wie haben Sie sich die Leute und die Geschichten reingeholt?
Die erste Idee war so, Hälfte, Hälfte vorzugehen. Also ich schlag eine Hälfte der Autorinnen vor und er die andere. Das lag natürlich daran, dass ich die Kontakte in die Tanzszene habe und er die anderen Kontakte mehr pflegt. Und dann haben wir immer mit dem Gedanken, das so vielfältig wie möglich zu halten, um so einen großen Einblick in das, was Tanz alles sein kann und das, was Philosophie eben auch alles sein kann, zu geben. Danach sind wir vorgegangen und haben natürlich aber dann auch über Bekannte diskutiert, Personen, die wir gemeinsam kannten, vorgeschlagen, durchdacht, ob das möglich ist oder ob das besser passen würde. Genau, so sind wir vorgegangen.
Mhm. Gab es da von den anderen Texten über Ihren eigenen, denn Sie haben ja auch einen geschrieben, wollen wir natürlich auch noch sprechen, aber von den anderen Texten, welche, die Sie besonders bewegt oder berührt haben oder vielleicht auch Ihren Blick auf den Tanz, die Philosophie, die Welt verändert haben?
Da muss ich zugeben, eigentlich alle, die ich eingeladen habe, haben mich sehr bewegt. Ich bin jetzt in der Vorbereitung auf das Interview tatsächlich das Buch nochmal durchgegangen. Und da ist mir aufgefallen, dass mich natürlich sehr bewegt hat, Orly Almi, eine Kollegin aus Tel Aviv, die ich während meiner Ausbildung in den Niederlanden, ich habe am Artes Tanz und Choreografie nochmal studiert und Orly währenddessen kennengelernt. Und Orly lebt in Tel Aviv und hat von dort aus über Tanz geschrieben. Das hat mich sehr berührt aufgrund der aktuellen politischen Lage. Und wie sie darüber schreibt in ihrem Essay, ist sehr berührend. Orly hat viel Tanz von zu Hause aus, von der Küche aus gemacht, Leute eingeladen, gekocht für Menschen, dabei getanzt und Menschen zusammengebracht, eben in Tel Aviv. Und der weitere Aufsatz, der mich sehr berührt hat, war der von Lea Pischke und Natalia Wilk.
Das ist das Tauchen, richtig?
Genau, ja. Das sind die ApnoetaucherInnen und Tänzerinnen. Und die hatte ich um Weihnachten herum für eine Veranstaltung eingeladen. Da ging es um den kulturpolitischen Fakt, dass überall Kürzungen anstehen und die freie Szene in so eine Art Panik verfällt. Wie geht es weiter bei uns? Und die beiden haben dann mit uns allen im Raum, das waren so rund 100 Leute, die da versammelt waren, Apnoe-Tauchübungen gemacht, um sich in diesen Panikmoment das nach Luftschnappen-Wollens zu begeben und von dort aus in Ruhe zu kommen. Und das haben wir dann so zelebriert mit Musik und dieser somatischen Praxis des Apnoe-Tauchens. Und das hat mich sehr berührt, weil ich das eben wiedergefunden habe, auch in den Essays, die die beiden geschrieben haben für das Buch.
Wie einfach oder schwierig ist das eigentlich, über Tanz zu schreiben?
Das kommt natürlich jetzt auf die Perspektive an.
Was haben denn Ihre MitautorInnen Ihnen gespiegelt, wie leicht oder schwer Ihnen das gefallen ist, vielleicht ganz konkret?
Also die MitautorInnen, die ich gefragt habe, sind professionelle Tanzschaffende, also meine Kolleginnen. Tanzschaffend sagt man nicht mehr, das ist so ein Nazi-Wort.
Oh, danke für diese Lektion.
Genau, fällt mir gerade ein. Also es sind halt Leute, die Tanz machen, die Tanzkunst machen und für die ist über Tanz zu sprechen eine andere Frage als PhilosophInnen zu fragen, über Tanz nachzudenken oder zu sprechen oder zu schreiben. Als eine Person, die aus dem Tanz kommt, weiß ich natürlich, welche Worte ich wählen kann, wenn ich Leute vor mir habe, die jetzt tanzen wollen oder denen ich meine künstlerischen Praktiken näher bringen will, dann wähle ich auch andere Worte, als wenn ich mit Philosophinnen spreche und nochmal so vielleicht auch so einen akademischeren, intellektuelleren Kontext erschließen will, während ich spreche über Tanz. Und ich glaube, mir war es wichtig, oder ist es dann in dem Sprechen mit diesem akademischen Kontext wichtig, aufzuzeigen, was professioneller Tanz bedeutet, was für ein Zeitaufwand, was für eine Professionalität dahinter steckt, was auch für eine Widmung dahinter steht, der Bewegung, dem Tanz und etwas, was sich im Körper immer wieder aufbaut und auch verliert, also Tanztechnik, was das für ein Aufwand ist, den man im Leben betreibt, wenn man als Tänzerin vor allem in der freien Szene lebt und arbeitet.
Ja, davon können Sie ja ein Lied singen und wie gesagt, Sie haben ja selbst auch ein Kapitel geschrieben über Ihre künstlerische Praxis, nenne ich es jetzt mal, die Sie Wilding nennen. Was steckt denn dahinter?
Also ganz allgemein gesprochen steckt dahinter der Wunsch, über offene Formen zu sprechen. Und im Tanz geht es ja viel um Tanzfiguren, Tanztechnik, Tanz als Form. Und in der Praxis des Tanzes erlebe ich als Tänzerin sehr schnell im zeitgenössischen Tanz, dass es auch um eine Abstraktion geht, also um ein sich von mir, von meinem Körper wegbewegen in eine Form hinein. Und das passiert in der Ausbildung. Ich habe eine klassische Tanzausbildung gemacht. Da ist der Raum sehr klar organisiert, der Körper sehr klar vorstrukturiert in diesem Raum. Und ich habe dann mit zeitgenössischen Tanztechniken weitergemacht nach der Ausbildung, mich vom Ballett abgewendet. Aber es ging für mich schon in meiner Praxis im Tanz, in meinem Kunstschaffen mit Tanz, dann immer wieder um die Infragestellung von Form. Und das ist der Beweggrund, warum ich für mich Wilding als Bild herangezogen habe. Die Form erschüttern möchte, nicht zur Gänze abschaffen will, aber immer wieder erneuern möchte. Und das scheint mir mit dem Begriff ganz gut möglich zu sein. Oder ich benutze ihn einfach dafür.
Was Sie jetzt auch schon angedeutet haben, was damit schwingt. Also um zu tanzen, müssen wir verlernen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Aspekt, den Sie mit einbringen. Wie geht das denn, zu verlernen, was wir an Formen, an Konventionen mitgenommen haben? Wie gehen Sie das ganz konkret an?
Also das Verlernen passiert ja einerseits übers Vergessen. Und das Vergessen passiert quasi wie automatisch, glücklicherweise. Und dadurch entsteht schon mal ganz viel Raum. Jetzt ist ja die Frage, was vergessen wir? Was ist das Wichtige, nicht zu vergessen? Und was ist auch gut zu vergessen, damit Raum für Neues entsteht? Ich glaube, diese Frage schwingt immer mit. Was ich meine, wenn ich davon spreche, die Form zu erschüttern, um darauf zurückzukommen, ist, wir tragen ja eine Körpergeschichte in uns, also alles, was wir sind, die Muskeln, die Knochen, die Haut, unsere Wahrnehmung ist von Geschichte geprägt. Und das bringen wir mit in die Räume, in denen wir tanzen. Und das jetzt aufzuknüpfen und aufzudröseln und damit zu arbeiten und in Bewegung zu bringen, das ist das, was ich meine, wenn ich von Körpergeschichte rede. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Ich habe sie, glaube ich, gerade nicht mehr ganz so.
Ja, also wir vergessen automatisch, war ja die Antwort. Aber ich wüsste ja schon gerne, ob es irgendwelche Strategien, Taktiken, Ideen, wie Sie versuchen, das zu verstärken. Und dann, wenn Sie jetzt auch noch den Aspekt reinbringen, was sollen wir vergessen und was nicht? Das ist ja noch schwieriger. Wie machen wir denn, dass wir das Richtige vergessen?
Ich glaube, die Form ist ja präsent in uns. Und dieses Verstehen oder dieses sich auf sich selbst zurückwenden, sich reflektieren und darin verstehen, welche Form wir ohnehin schon verkörpern, ohne dass wir es unbedingt wollen oder dass wir einfach mitbringen, ohne darüber nachzudenken, das sind die ersten Schritte, die gemacht werden müssen, um dann das Vergessen quasi aktiv zu betreiben, würde ich sagen, so.
Sie schreiben in dem Kontext auch über unsere Kontrollgesellschaft. Also, dass wir eben so viele vorgegebene Formen haben, in denen wir uns, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir uns zu bewegen haben. Welche Rolle spielt denn Kontrolle im Allgemeinen beim Tanzen?
Ja, eine sehr große Rolle. Wenn wir über Tanztraining nachdenken, dann geht es ja um das Erreichen einer bestimmten Form, die vielleicht erst im Außen betrachtet, verstanden, nachgemacht, mitbewegt wird, vielleicht über unsere Empathiefähigkeit dann auch in den Körper gelangt, die über Wiederholung in den Körper gelangt. Und das hat alles mit Kontrolle zu tun und mit dem Wunsch, so eine Form zu erfüllen. Und dann, dazu gehört natürlich Übung, und das passiert in einem Training. Und die Kontrolle dann aber zur Gänze zu haben, macht uns natürlich dann in dem Moment, wo sie vor uns ist und wir sie spüren, auch auf eine Art unkreativ. Und alle TänzerInnen und ChoreografInnen, die ich kenne, suchen natürlich auch nach diesem Moment von intuitivem Bewegen, um neue Felder zu erschließen, sich die Frage zu stellen, okay, wie bewege ich mich eigentlich, wie automatisch, was sind meine Formen, die ich reproduzieren kann im Schlaf und was sind aber neue Formen, und danach wird ja gesucht in der Kunst, in der Tanzkunst, und diese neue Form zu finden, ja, das ist dann eben auch für mich einen Grenzgang oder nicht ein Kontrollverlust, aber eine bewusste Reflexion von Kontrolle.
Sie machen ja auch viel Workshop-Arbeit, und wenn Sie Ihre Stücke entwickeln, dann arbeiten Sie ja auch kollaborativ mit anderen KünstlerInnen zusammen. Mhm. Im Buch steht auch, im zeitgenössischen Tanz rühre nie etwas ausschließlich aus einer Hand her, einem Gedanken. Wie entstehen denn solche Choreografien in der Zusammenarbeit mit anderen?
Am Anfang steht da natürlich eine Einladung. Also es gibt natürlich ein Raum, der erstmal geöffnet wird für eine bestimmte Idee, für ein bestimmtes Konzept, ein Anlass, um sich zu begegnen. Und wenn es dann so ein Konzept gibt und ein Thema gibt, dann beginnt darüber ein Austausch. Und der findet, wenn ich den Raum gestalten kann, dann erstmal auf so einer körperlichen Ebene statt. Man lernt sich kennen, man schöpft Vertrauen, und dann beginnt darüber dann ein Gespräch oder ein Dialog. Und ich versuche in meinen Arbeiten so viel wie möglich zuzuhören, komme aber natürlich auch mit meinen Bildern und Ideen in diesen Raum. Und die Kraft, die diese Bilder haben, die halten den Raum auch auf eine Art zusammen. Und ich versuche, diese Bilder dann zu verbalisieren oder mit meinem Körper zu zeigen. oder mit Musik und dem Körper zu zeigen. Und dann entsteht etwas mit den anderen zusammen, was ganz anderes ist, was ich mir vorher vorgestellt habe. Das ist eigentlich immer so, das ist die Regel. Und dann beginnt das Zusammensammeln dieser unterschiedlichen Ideen zu meiner Idee. Und dann weben wir die Bewegungen zusammen und wir weben die wirklich stattgefundenen Körper im Raum zusammen. Und daraus entwickelt sich dann eine Choreografie.
Ist das auch der Grund für das kollaborative Arbeiten, dass eigentlich nur dann wirklich was Neues entstehen kann?
Ja, weil in dem Moment, wo ich einfach nur meine inneren Bilder versuche, im Außen eins zu eins zu übersetzen, dann könnte ich auch eine andere Kunstform wählen. Ich habe aber den Tanz gewählt, weil es da um den Austausch mit Menschen geht und sich mit jeder Antwort auf meine Frage eben etwas anderes im Raum abspielt, als das, was ich vorher vermutet habe oder was ich mir vorgestellt habe. Und wenn ich meiner eigenen Fantasie folge, dann, ich habe eine sehr große Fantasie, also ich fantasiere so den ganzen Tag vor mich hin, bin ich eigentlich sehr froh, wenn die unterbrochen wird von anderen Realitäten, von Menschen, die eigene Fantasien einbringen und damit interessantere Bilder schaffen als nur meine inneren. Und es fühlt sich für mich, wenn ich im Arbeiten bin, dann auch tatsächlich manchmal so an, wie Urlaub von mir selbst haben und eben nicht nur mit den eigenen Bewegungen zu tun zu haben, sondern mit denen der anderen.
Sie haben ja gerade schon ein bisschen allgemeiner darauf geantwortet, wie Choreografien entstehen. Wir können ja auch nochmal konkreter über etwas sprechen, was im Vorgespräch haben wir es kurz auch schon thematisiert. Sie haben gerade einen Workshop gemacht, Touch Lab. Hieß das eine Recherche auch für ein kommendes Stück, das sich an blinde, sehbehinderte und unsehendes Publikum richtet. Mhm. Wie bringt man denn Tanz für Menschen auf die Bühne, die nicht oder nur eingeschränkt sehen können? Das machen Sie ja auch nicht zum ersten Mal jetzt in diesem Fall.
Nee, genau. Also als allererstes ist es eine Kollaboration mit blinden, sehbehinderten KünstlerInnen, die das ermöglichen und eine integrierte Audiodeskription. Das heißt, dass was auf der Bühne passiert und was auch in den Proben zuvor schon passiert, über Worte beschrieben, manchmal übersetzt wird und zu einer Audiodeskription wird für das jeweilige Stück. Genau, das ist so die Vorgehensweise. Es gibt dann blinde, sehbehinderte Dramaturginnen, die mitwirken, TänzerInnen, die mitwirken. Genau.
Das Thema Audiodeskription befasst Sie ja auch stärker. Also Sie arbeiten ja schon länger damit. Und auch wenn natürlich die Barrierefreiheit sicher auch ein Moment ist, das Sie interessiert, ist es ja auch ein künstlerisches Mittel für Sie, oder? Wie gehen Sie um mit Audiodeskription?
In meinen Arbeiten gab es, bevor ich Audiodeskription explizit dann gemacht habe, einfach den Moment von so einem somatischen Sprechen oder von Sprache in den Stücken, die einer Beschreibung sehr nahe kam, weil ich den Eindruck hatte, dass es gut ist für meine Stücke am Anfang, das Publikum mit einem Text einzuladen, da reinzukommen in das Stück. Und genau, manchmal sind einfach auch Texte unerlässlich, weil ich mit dem Körper an so Grenzen stoße, von denen ich denke, dass sie dann doch wichtig sind, dass sie erweitert werden durch Sprache in einem Stück. Denn ich befinde mich im Theater und nicht in einem Club oder so, sondern es geht ja wirklich auch um diesen Theaterraum, den ich bespiele. Und dann hat sich das weiterentwickelt und ich bin zufällig an die Audiodeskription gekommen, habe eine Audiodeskription für ein Ballett gemacht und dann gemerkt, welche Möglichkeiten sich darin eben auftun für blinde, sehbehinderte Menschen, aber eben auch für sehendes Publikum, und finde das ein total gutes Mittel, um Räume größer werden zu lassen, zu öffnen, um das jetzt mal so ganz allgemein auszudrücken.
Wenn wir auf die Welt des Tanzes, wir haben ja schon festgestellt, es gibt da ganz unterschiedliche Welten, ja auch, wenn wir darauf schauen, viele haben ja wahrscheinlich noch eher das Bild im Kopf, eben zum Beispiel von athletischen TänzerInnen, die in Anführungszeichen gesunde Körper haben. Aber das bricht ja jedenfalls in der freien Szene schon noch auf. Man kann es wahrscheinlich gar nicht so generalisierend beantworten, aber was würden Sie sagen, wie inklusiv, wie barrierefrei die Welt des Tanzes ist?
Ja, noch nicht barrierefrei genug. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, so allgemein sagen. Ich bin natürlich auch mit Kolleginnen vernetzt, die viel mit Aesthetics of Access arbeiten. Und ich würde mir wünschen, das würde sich noch mehr auf die Szene ausbreiten und eben auch an den Institutionen. Ich kann nur sagen, dass es Bestrebungen gibt. Es gibt auch Fördermittel, die neu sind, die sich mit Diversität und Accessibility beschäftigen. Die Häuser machen das zur Voraussetzung, zur Kollaboration mittlerweile, oder manche Häuser tun das. Es gibt an manchen Häusern auch große Unterstützung zu dem Thema. Aber ich habe den Eindruck, dass es noch viel mehr Aktivität und mehr Geld an der Stelle braucht, um Publikum wirklich zu gewinnen. Weil es geht ja nicht nur darum, die Stücke zugänglich zu machen, die Häuser zugänglich zu machen, sondern es geht da ja dann auch darum, ein Publikum einzuladen, das jetzt jahrzehntelang überhaupt nicht eingeladen und länger nicht eingeladen war ins Theater, und die zu aktivieren, zu sagen, ihr seid eingeladen, es geht ja auch um euch. Das dauert, glaube ich, und das braucht viel Energie und Arbeit.
Ihre Arbeit, ich glaube, ich kann mir die Frage fast selbst beantworten, aber irgendwie, ob sie politisch ist. Aber natürlich, wie wichtig ist Ihnen der politische Aspekt in Ihrer Arbeit?
Der ist mir sehr wichtig, weil ich aber auch glaube, dass man gar nicht Tanz machen kann, ohne politisch zu werden. Tanz bedeutet ja immer, einen Körper auf die Bühne zu stellen und diesen Körper auf eine Art und Weise zu inszenieren. Und das bedeutet, ich bin in der Verantwortung als Choreografin mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, natürlich für diese Inszenierung. Und wie ich das tue und was ich glaube, was dieser Körper jetzt auf der Bühne kann oder was dem zugeschrieben wird oder was dem nicht zugeschrieben werden darf oder wie dieser Körper dann eventuell gesehen oder erfahren wird, das ist dieser politische Moment, der eigentlich in jeder Tanzinszenierung vorkommt. Also man denke jetzt an so gleichförmige Körper, synchrone Körper, die militarisierten Körper auf der Bühne oder eben vulnerable Körper, diverse Körper, Vielstimmigkeit auf der Bühne. Das sind die Themen, die ich anspreche.
Ja, ich habe in einem Interview, haben Sie, glaube ich, auch gesagt, es sind immer ambivalente Körper, die Sie auf die Bühne holen. Das ist auch eine politische Entscheidung dann.
In meinen Stücken, die ich besonders so zwischen 16 und 2021 gemacht habe, da ging es mir auch sehr stark um so einen feministischen Körper und da Figuren gewählt, die so eine Ambivalenz in sich tragen, wie TäterInnen, Opfer sein in einem, die das reflektieren, dass es nie nur um eine Rolle geht, im Körper zu sein. Dass es einen Körper zu haben und diese Geschichte zu reflektieren auf der Bühne, es eben nicht reicht, irgendwie nur in eine Rolle zu gehen, sondern immer mehrere Rollen gleichzeitig verkörpern zu müssen, sozusagen. Wir haben ein Stück über Hexen gemacht oder Hexenverfolgung zum Beispiel, und da ging es eben darum, um dieses Bild von Hexe. Und da zeigt es sich vielleicht am einfachsten, was mit Ambivalenz gemeint ist.
Ich würde noch ein Zitat aufgreifen. Tanz ist das Wissen um die Mobilisierung von Körpern in Philosophie des Tanzen. Wir waren jetzt schon bei der politischen Komponente. Kann es auch eine politische Mobilisierung innehaben? Also es ist ja klar gedankenanregend, aber haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Ihren tänzerischen Projekten auch in die gesellschaftliche Realität einwirken?
Also das Zitat, was Sie erwähnt haben, kommt ja von einem Text von Lepecki. Und da bedeutet das einfach, dass es um so ein Wissen geht, wie überhaupt Bewegung initiiert wird. Und Lepecki schreibt eben dann darüber, dass es ein Fachwissen sozusagen von TänzerInnen, PerformerInnen ist, eben zu wissen, wie mobilisiere ich meinen Körper, wie mobilisiere ich andere, wie gehe ich in Bewegung. Und wie politische Bewegungen dann entstehen, liegt auf der Hand, dass es eine Schnittmenge gibt in diesem Wissen. Das ist, glaube ich, einerseits etwas, was TänzerInnen haben können, dieses Wissen um die Mobilisierung von Körper, und eben dann eben auch in Bewegung setzen können als politisches Mittel. Die politischen Themen, wenn sie nicht irgendwie so intrinsische Themen sind, die kommen in meinen Stücken auf jeden Fall durch die Haltung während der Proben auch ins Spiel, oder die kommen über Texte, mit denen wir uns auseinandersetzen, ins Spiel. Die Stücke sind nicht immer sehr konkrete Themen politischer Art, sondern sie sind informiert und bewegen dann diese Informiertheit auf der Bühne.
Im Buch heißt es auch, Tanzende zeigen vielleicht, wie es in Zukunft aussehen könnte. Also das utopische vielleicht Moment oder das visionäre Moment des Tanzens. Sie sind ja an mehreren Projekten dran. An welchen Utopien feilen Sie denn da gerade?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen schwingt das in meinen Arbeiten immer mit, dass ich mir wünsche, so eine Idee von einem Zusammensein in der Zukunft mit anderen Körpern zu inszenieren oder Ideen dazu zu generieren in Stücken. Und die nächste Premiere im Jungen Schauspielhaus am 30. Oktober in Zusammenarbeit mit Antje Pfundner und Jenny Bayer und jugendlichen Menschen wird auf jeden Fall Berührung als Ausgangspunkt nehmen, um sich zu fragen, wie wollen wir zusammenleben in Berührung, während das Leben um uns herum vielleicht so wirkt, als würde alles immer digitaler werden. Und die Premiere am 18.02. auf Kampnagel nächstes Jahr in 26 heißt Erden mit dem R in Brackets. Und da versuche ich über dieses Bild oder die Figur des Paradieses nochmal in so eine Fragestellung mit meinem Ensemble zu kommen. Was erdet uns? Wie können wir zusammenkommen, um sowas wie eine Zukunftsutopie zu ertanzen?
Vielen Dank.
Gerne.
Ursina Tossi, Tänzerin, Choreografin und Mitherausgeberin von Philosophie des Tanzens. Ein Buch, das Ursina Tossi gemeinsam mit Maximilian Probst rausgegeben hat, im Mayrisch Verlag erschienen. Ganz unterschiedliche 14 AutorInnen erkunden die weite Welt von Tanz und Philosophie auf 240 Seiten, kostet 24 Euro. Und das war das Gespräch für heute. Es verabschiedet sich Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.